umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie er, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold ausgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandeln, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Da ihr eure Seelen in Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras, und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blumen des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blumen abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündet worden ist. Amen.
Wir fahren fort mit unserer Predigtreihe im 1. Petrusbrief. Ich freue mich, dass wir weitermachen können nach der Sommerpause. Und wir haben gelernt, dass der Petrusbrief den Christen geschrieben worden ist zu einer Zeit, wo die Zeit unsicher war, wo es viele Irritationen gab für die Christen und sie sollten Trost und Mut zugesprochen bekommen von Gott her. Und das war der Auftrag von Petrus in diesem ersten Brief. Und in Kapitel 1 haben wir gelernt, dass Petrus hier beschreibt, auf eine sehr, sehr herrliche Art und Weise, dass Gott uns auserwählt hat, dass wir Auserwählte Gottes sind, dass wir nicht ihn ausgesucht haben, sondern er uns ausgesucht hat und dass er mit seiner Hand uns bewahren wird bis ans Ziel. Das sind Wahrheiten des ersten Kapitels. Das ist der erste Mut, die erste Tröstung. Gott hat dich erwählt vor Grundlegung der Welt und er wird dich bewahren bis ans Ziel. In Vers 9 heißt es, bis ihr erlangt das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Gott bewahrt dich nicht nur für einen Augenblick, sondern wenn Gott anfängt etwas in dir, dann hat er auch das Ziel im Blick. Er weiß, wohin er es ja führt mit dir. Und zwar in das Ziel unseres Glaubens, die Rettung der Seelen. Und Petrus ermutigt verunsicherte Christen mit der Verheißung der versprochenen Erlösung. Sein Versprechen, das, was du jetzt genießt in der Gemeinschaft mit Gott, wird um ein Vielfaches höher sein in der Ewigkeit. Einst. Aber Petrus ist kein schicksalsgläubiger Fatalist. Diese Erfüllung dieser Verheißung ist kein unpersönlicher Automatismus, als wenn Gott einfach sagt, das ist mein Beschluss und jetzt leg dich auf die Wiese und warte bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Das wird schon irgendwie passieren. Versteht ihr? Es gibt auch einige sektierische Kreisen, die sind sehr fatalistisch unterwegs, so, ja, wenn Gott souverän ist, wenn er machtvoll regiert, dann ist eine Handlung unsererseits unnötig, ist egal. Aber dieser Petrus, der das Kapitel beginnt mit der absoluten Souveränität Gottes, wovon er begeistert ist, woran er festhält, was für ihn der erste Trost ist, den er uns weitergeben möchte, spricht jetzt hier im ersten Kapitel weiter in unserem Text, den Olga uns gerade schön vorgelesen hat, predigt jetzt eher auf einmal über die menschliche Verantwortung, was wir jetzt tun sollen. Also das bedeutet, damit wir diese Dinge gut verstehen, Und ich verspreche dir, wenn du dich mit den Themen der Souveränität Gottes mehr auseinandersetzt, wirst du irgendwann an diese Fragestellung kommen. Wie verhält es sich mit der Souveränität Gottes und mit meiner Verantwortung? Mit dem, was ich auch tue? Und für Petrus ist klar, die Wahrheit der Souveränität Gottes mündet in die Wahrheit unserer Verantwortung. Das eine ergibt sich aus dem anderen. Und er ist nicht so unterwegs, sagt, lass alles egal sein, irgendwann wirst du schon irgendwie ans Ziel kommen. Er sagt auch, wie wir ans Ziel kommen. Obwohl Gott souverän ist, unsere Verantwortung. Versteht ihr, steht in der Medaille vor mit zwei Seiten. Beides ist wahr. Beides ist zu predigen, beides ist zu glauben. Und das möchte Petrus gleich im ersten Kapitel den Christen in diesen verunsicherten Zeiten sagen, hey Leute, Gott ist mit euch, Gott führt euch ins Ziel. Aber bleibt nicht ohnmächtig in eurer Verunsicherung, sondern handelt jetzt, weil ihr wisst, dass Gott souverän ist, dass er euch ans Ziel bringt. Und dieses Versprechen wird euch die nötige Motivation geben, jetzt zu handeln. Deswegen beginnt auch Vers 13, unser Text, nachdem er diese starken Zusicherungen gemacht hat, mit dem Vers deshalb. Das sind Worte, die haben eine Bedeutung. Weshalb? Naja, ihr habt ja eben gerade gehört, er wird euch ans Ziel bringen. Und das ist eine festbeschlossene Sache. Und deshalb sollt ihr jetzt Dinge tun. Und mit diesem Wort beginnt Petrus seinen Appell an uns, dass wir zu dreierlei Dingen aufgerufen sind. Drei Dinge nennt er. Das erste ist, wir sind aufgerufen zum heiligen Gehorsam. Das zweite ist zu Gottesfurcht. Und das dritte ist zur Nächstenliebe. Du hast jetzt noch die Möglichkeit zu gehen. Das wird tough. Also er listet jetzt, deshalb tut diese drei Dinge, aber erst ganz zum Schluss seiner Ausführungen, Vers 23 bis 25, verrät Petrus, was uns befähigt, diese Dinge auch zu tun. Was ist die Befähigung dazu, dass wir das auch tun können, dass wir das auch tun werden, wenn wir wiedergeborene Christen sind. Das ist auch der Titel der Predigt heute, Gottes Wort macht und hält lebendig. Vers 23 bis 25 verrät Petrus, okay, wie geht das jetzt vonstatten, diese drei Dinge, die wir uns gleich anschauen werden? Lest mit mir. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Das ist das Mittel, was Gott verwendet, um in uns diese Dinge, die wir eben gerade aufgezählt haben, die wir uns noch näher anschauen werden, um diese Dinge auch zu vollbringen. Das Wort Gottes ist das Mittel seiner Wahl. Und ich finde es sehr schön, dass wir verstehen unter das Wort Gottes ja die gesamte Schrift. Also alles, was zwischen diesen zwei Buchdeckeln unterwegs ist, ist Wort Gottes. Altes und Neues Testament. Das ist, denke ich, für einen Christen klar. Aber interessant ist, dass Petrus es nochmal spezifiziert, sagt er in Vers 25, dieses Wort des Herrn ist das Evangelium. In der Regel würden Christen sagen, das Evangelium, ja okay, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Das ist halt das Evangelium. Aber meine Lieben, die Bibel ist keine Sammlung von losen Geschichtchen, sondern sie enthält eine große Story, die schon in Eden beginnt bis zur Offenbarung und das eine Ziel hat, die gute Nachricht von Jesus Christus an uns Menschen weiterzugeben. Dass er uns geschaffen hat, dass wir aufgrund unserer Sünde verloren sind, aber dass Jesus Christus kommt, um uns zu retten. Er lebt unser Leben und er stirbt der Tod, den wir verdienen. Und steht wieder auf, damit wir ewig leben können. Und er wird wiederkommen und uns zu sich nehmen. Und die ganze Bibel ist voll von dem Evangelium. Das heißt, du kannst auf jeder Seite der Bibel das Evangelium entdecken. Und das ist für Petrus so entscheidend. Die Rolle des Evangeliums, der Bibel, des Wortes Gottes, dass er sagt, Gottes Wort ist unvergänglich, es ist lebendig, es ist so lebendig, dass es Wiedergeburt bewirkt. Ihr seid wiedergeboren durch das Wort Gottes. Also Gottes Wort ist nicht nur lebendig für sich, sondern wenn es auf dein Herz trifft, dann erweckt es dich zu einem neuen Leben. Es schafft etwas Neues in dir. Es macht dich wach für Gottes Wahrheit.
für sein Reden. Du bist auf ihn orientiert, was du vorher nicht warst. Vorher hast du geschlafen, warst tot in deinen Sünden. Aber Gott war aus purer Gnade zu dir gekommen und hat dich neu erweckt. Das bedeutet, wiedergeboren zu werden. Das ist kein buddhistisches Prinzip irgendwie, sondern empfänglich zu sein für den lebendigen Gott. Lebendig zu sein für den lebendigen Gott. Das bedeutet, das Wort Gottes, wenn es anfängt in unserem Leben zu wirken, dann erweckt es uns zu neuem Leben, aber es ist nicht nur lebendig, sondern es ist auch ein bleibendes Wort, mein Lieben. Das Wort Gottes, das Evangelium brauchen wir nicht nur dann, um Gott kennenzulernen, sondern wir brauchen das Evangelium, die Wahrheiten über Jesus Christus, brauchen wir auch für unser Glaubenswachstum. Es ist nicht nur einfach eine Initialzündung, sondern das, womit Gott unser Leben, unser neues Leben begonnen hat mit dem Wort Gottes. Das ist sein Mittel, wie er Dinge startet. Aber er verwendet dasselbe Mittel, um uns auch in tiefere Erkenntnis zu führen und Wachstum zu bringen. So, wenn du denkst, du als Christ, du bist schon einige Jahre dabei, ach, das mit dem Evangelium, das habe ich durch, das ist ABC. Das ist nicht nur ABC, es ist A bis Z. Das Evangelium ist A bis Z. Du brauchst es kontinuierlich. Du brauchst kontinuierlich die Dosis des Evangeliums, damit es nicht nur eine Initialzündung in dir hat, sondern dass es auch einen bleibenden und sich ausbreitenden Effekt hat in deinem Leben. Deswegen sollten wir uns immer wieder mit dem Evangelium konfrontieren lassen. Deswegen haben wir als Gemeinde für uns, ich hoffe, das hört ihr jetzt nicht das erste Mal, wir haben sogenannte Wesensmerkmale mal formuliert. Wer hat schon mal das Wort Wesensmerkmale der Christusgemeinde gehört? Schön, dass du da bist, zu wenig. Wesensmerkmal Nummer 1. Wir sind eine Gemeinde, die sich dem Evangelium verschreibt, es verkündigt und anwendet. Das Evangelium markiert nicht nur den Eintritt in ein neues Leben mit Gott. Das Evangelium ist darüber hinaus die treibende, motivierende und bestimmende und sich auswirkende Kraft in allen Lebensbereichen der Kinder Gottes. Das Evangelium ist zu mehr da, als sich einfach nur ins Reich Gottes zu buxieren. Dass du einfach eine neue Perspektive für irgendwann hast. Sondern es soll hier und jetzt jede Facette deines Lebens umkrempeln und verändern. Die Wahrheiten über Jesus Christus. Also das Mittel, womit Gott das Licht entzündet hat, ist dasselbe Mittel, womit Gott die Flamme stets auch neu entfacht. Immer wieder neu entfacht. Also Gottes Wort macht uns lebendig und macht uns fähig, in folgenden drei Bereichen lebendig auch zu bleiben. Wir lesen die Verse 13 bis 16. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Wir sollen unsere Lenden umgürten. Ich bin froh, dass das die meisten heute gemacht haben. Ihre Lenden umgürtet. Aber natürlich ist hier nicht einfach nur dein Klamottenstil gefragt, sondern wir sollen die Lenden unserer Gesinnung umgürten. Also was bedeutet das überhaupt, erstmal seine Lenden zu umgürten? Wollte man damals in einer aufmerksamen Bereitschaft und Wachsamkeit sein, so wurden zur Vorbereitung auf den Moment X, wenn ich bereit sein muss, wurden die Lenden umgürtet, damit ich einen freien Schritt habe und laufen kann. Das vorhin gemerkt bei der Segnung von Vivi. So, jetzt ist dein Moment. Ich muss ja jetzt erstmal meine Schuhe anziehen. Sie hat ihre Lenden nicht umgürtet. Und die Eltern sind dafür verantwortlich. Sie war nicht bereit. Sie hat den Moment verpasst. Das ist nicht schlimm. Hat nicht so eine Ewigkeitsbedeutung, dieser Moment. Der Segen schon. Aber jetzt die Schuhe nicht. Aber versteht ihr, es war eigentlich ein schöner Einleitungsmoment für dieses Wort hier. Sei wachsam, sei bereit, schlafe nicht, umgürte deine Lenden. Und Petrus will nicht einfach nur, dass du dir eine Hose anziehst, sondern er will, dass unsere Gesinnung, dass unser Sinn, unser Denken, unser Gemüt, unser Inneres, wo Gott sein Gesetz hineinlegen möchte, wo er sein Wort hineinlegen möchte, dass unser innerer Mensch wachsam ist und nicht träge ist. In 2. Petrus 3, Vers 1 verwendet Petrus genau den gleichen Begriff, dass er unsere Gesinnung, unser Inneres aufwecken möchte. Dass er das aufwecken möchte. Also alles, was unseren geistlichen Fokus, seid ihr mit mir? Alles, was unseren geistlichen Fokus berauben möchte und unsere Zielstrebigkeit trübt, soll aus dem Weg geräumt werden. Alles, was dich ablenkt, fokussiert für Jesus Christus zu leben, soll aus dem Weg geschafft werden. Dein Blick muss geradeaus und klar bleiben. Nebenschauplätze haben im Reich Gottes keinen Platz. Sie dürfen kein Maß, kein Gewicht in deinem Leben einnehmen, das dich von der Hauptsache ablenkt. Seid nüchtern. Und Nüchternheit, meine Lieben, ist im Neuen Testament nicht irgendwie so ein traditionelles, eingeschlafenes Christentum. Ihr kennt diesen Satz von mir, das Bein, das sich zum Tanze regt, wird im Himmel abgesägt. Ja, es gab viele Generationen der Christen, die genau das gedacht haben, das bedeutet Nüchternheit. Keine Freude, keine, ich sag mal, positive Ekstase, keine Leidenschaft. Das ist nicht Nüchternheit. Ich kann auch nüchtern ein sehr fröhlicher Mensch sein. Einige Christen schauen nicht so, aber in der Regel geht das. Und wenn ich nüchtern bin, habe ich die Kontrolle. Ich bin bereit. Wenn jemand sagt, aufstehen, stehe ich auf. Wenn jemand sagt, setz dich hin, kann ich mich hinsetzen. Aber wenn mein Sinn, meine Gesinnung, mein innerer Mensch betäubt ist von allen möglichen Nebenschauplätzen, bin ich nicht bereit, das Kommando zu hören, was mir zugesprochen wird und darauf dann zu reagieren. Und Jesus fordert ebenso mit Fokus Ewigkeit. Dieser fokussierte Blick mit Fokus Ewigkeit zu leben. In Lukas 12, Vers 35 sagt Jesus, eure Lenden sollen umgürtet und die Lampen brennend sein. Was so viel bedeuten soll, du sollst nicht schlafen, sei wachsam. Und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten. Wenn er aufbrechen mag, kommt und anklopft, sie ihm sogleich öffnen. Dass du in voller Bereitschaft bist. Kennt ihr das, wenn ihr im Internet Produkte bestellt? Und ihr wisst, ihr bekommt eine E-Mail, heute im Laufe des Tages wird es ankommen. Und du guckst die ganze Zeit aus dem Fenster, dann kommt der Postbote. Und wenn es klingelt, dann musst du auch nicht mehr klingeln, du stehst schon vor der Tür. Du reißt es ihm aus der Hand, weil du es so gerne willst. Weil du voller Erwartung bist und in purer Wachsamkeit auf das Kommende. Also du bereitest dich vor auf das, was kommt. Und wenn du das, was du bestellt hast, so wirklich willst, dann wirst du, oh, jetzt klingelt's ja, ich muss mich erstmal anziehen, meine Lenden im Gürtel. Bitte tut dem Postboten diesen Gefallen, stets. Und ich muss jetzt irgendwie schnell zur Tür und den noch öffnen, damit er nicht, wenn er angeklopft hat, ich nicht aufmache und weggeht. Dieser zielgerichtete Blick, ihr bekommt das jetzt schon mit in diesen Bildern, hat immer Konsequenzen für unser Jetzt. Der Blick nach vorne hat Konsequenzen für unser Jetzt. Hat jemand mal Turniersport gemacht? Wer hat mal Turniersport gemacht? Ah, da sehen auch einige so aus, sehr gut. Wenn das Turnier kommt, dann bist du vorbereitet. Wenn du weißt, dass das Turnier ansteht, dann wird das Auswirkungen haben auf deinen Alltag, auf deine Woche. Du wirst dich darauf vorbereiten und wirst nicht irgendwann, wenn der Trainer dann ruft, übrigens, wir fahren jetzt ab zum Turnier, völlig unvorbereitet sein. Deine Kondition ist im Eimer. Die ist jetzt vielleicht im Eimer, weil du jetzt keinen Turniersport mehr machst. Aber zu Zeiten, wo du dich vielleicht noch erinnern kannst, längst vergangene Zeit. Als ich noch Turniersport gemacht habe, das hatte Konsequenzen für meine Woche. Dreimal die Woche trainieren gehen, wenn das Turnier anstand. Damit man auch bereit war, wenn die Posaune erklingt. Machen wir ein aktuelles Beispiel. Wisst ihr, wie das ist? Wenn Eltern ihren Besuch ankündigen, Wenn du weißt, meine Eltern kommen nach Hause. Ihr könnt euch vorstellen, die vergangene Woche, jeder Staubpartikel in der Wohnung war der größte Feind und hat gelitten in dieser Woche. Jede runde Ecke wurde eckig gemacht. Denn die Erwartungshaltung ist groß. Da kommt jemand und ich möchte, dass die Person sich wohlfühlt. Diese Erwartungshaltung, dass meine Eltern heute hier sitzen, hatte Auswirkungen auf meine Woche. Versteht ihr? Wenn man morgens aufgewacht ist, was gibt es noch zu tun? Was gibt es noch zu erledigen? Kennt ihr sowas? Diese Vorbereitung. Sah es gut aus?
Ja.
Das nächste Mal eine Anmeldung.
Wehe.
Aber ihr kennt das. Man ist in einem erwarteten Blick nach vorne und das, was man da vorne sieht, hat Auswirkung auf jetzt. Du bist darauf fokussiert, du bist darauf ausgerichtet. Und der Glaubensblick nach vorne hat ebenso Konsequenzen. Und die Bibel sagt uns hier in 1. Petrus 1, dass dieser Blick nach vorne uns bewahrt vor einem sündhaften Lebensstil, dass er uns vor leichtfertiger Sünde abhält und bewahrt. Der Kollege von Petrus, Johannes, der Apostel Johannes, hat in 1. Johannes 3, die Verse 1 bis 3 Folgendes gesagt. Hört gut hin, was Johannes sagt. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden. Es hat sich noch nicht gezeigt. Es ist noch nicht enthüllt worden. Es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es enthüllt worden wird, dass wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jetzt. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Für Johannes ist es ganz eindeutig, deine Hoffnung ist auf Jesus gerichtet. Du weißt, dass er vollkommen rein ist und dass du eines Tages sein wirst wie er. Und wenn das deine größte Leidenschaft und dein größtes Ziel ist, dann wird das Auswirkungen auf deine Nachfolge jetzt haben. Und es ist ein Wunsch in dir, dich zu reinigen, so wie er rein ist, jetzt schon. Wir sind schon Gottes Kinder. Wir verdienen uns nicht den Kindheitsstatus durch unsere Bemühungen nach Reinheit, nach Sündlosigkeit, sondern weil wir Kinder Gottes sind und unsere Bestimmung bei unserem geliebten Vater wissen, merken wir, das ist unser Ein und Alles und das ist das, was mein Herz begehrt. Denn mein Herz hat Erneuerung erfahren. Deswegen habe ich die alte Begierde, die alte Leidenschaft abgelegt, aber ich habe eine neue Begierde, ich habe eine neue Leidenschaft. Und zwar für meinen Herrn, für Jesus Christus selbst. Deswegen lege ich alles ab. Deswegen lege ich Unreinheit ab. Und ich möchte heilig sein, so wie er heilig ist. Das ist eine Forderung, die Gott stellt, aber es ist auch unser Verlangen, dem nachzugehen. Nicht in Perfektion, darauf warten wir. Aber mit der Kraft des Heiligen Geistes, was möglich ist, tun wir im Hier und Jetzt. Und das sehnen den Tag, wo Gott die Präsenz der Sünde ein für alle Mal beendet, wenn Jesus Christus wiederkommt. Amen. Ich bin noch nicht fertig. Also wir sind von dieser ewigen Hoffnung erfasst, von der spricht Petrus, dass wir schon jetzt das Verlangen uns tragen, diesem Ziel Gott selbst ähnlicher zu werden. Aber damals ohne Gott, davon spricht er auch. Es gab eine Zeit, wo ihr noch nicht mit Gott verbunden wart, wo ihr euer Herz ihm nicht geschenkt habt, wo ihr ein unerneuertes Leben hattet. Damals ohne Gott bestimmten uns unsere Begierden, unsere eigenen Pläne, unsere eigenen Sehnsüchte. Und wir lebten nach dem Motto, was heutzutage oft gepredigt wird, hör auf dein Herz, folge deinem Herzen. Wer hat schon mal so eine Botschaft gehört? Hör auf dein Herz. Das ist auch ganz natürlich, dass wir Menschen, wenn wir Gott nicht kennen, dass uns nichts anderes übrig bleibt, als zu sagen, hör auf dein Herz. Weil du in Unwissenheit bist, sagt der Apostel Petrus. Du bist in Unwissenheit über Jesus Christus und über die zukünftige Gnade, die er geben möchte, über die ewige Herrlichkeit. Dir bleibt irgendwie gar nichts anderes übrig, als auf dein eigenes Herz hören. Aber als Kinder Gottes sind wir zu neuem berufen. Unser Inneres hat ein anderes Verlangen. Das heißt, wir sind Kinder des Gehorsams. Das bedeutet, dass wir nicht länger auf unser Herz hören, sondern mit ganzem Herzen, wie kleine Kinder, dem Vater im Himmel gehorchen. Meine Lieben, das ist genau das Gegenteil. Das ist ein großer Unterschied, ob ich auf meinem Herz, auf mein Herz höre oder ob ich mit meinem Herzen Gott gehorche und auf ihn höre. Jeder gehorcht irgendwen. Jeder hört auf jemanden. Besser ist, dass du nicht auf dein Herz hörst. Und es ist besser, dass du niemals einem Menschen den Ratschlag gibst, hör auf dein Herz. Das Herz ist wankelmütig. Und das nicht zum Guten fähig in Gottes Augen. Deswegen heißt es in Sprüche, vertrau mit deinem ganzen Herzen auf den Herrn. Schau auf ihn. Also, das ist der erste Punkt. Gottes Wort erinnert uns an unsere heilige Bestimmung und erweckt in uns darum einen heiligen Gehorsam. Wir wollen dir gleich sein. Gottes Wort erweckt in uns auch eine Sensibilität zur Gottesfurcht. Lasst uns Vers 17 lesen. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft, wo ihr merkt, hier ist nicht zu Hause, wir warten auf unser Zuhause, der Zeit der Fremdlingschaft wandelt in Furcht. Das ist schon spannend. Was soll das jetzt für ein Gedanke, Petrus? Warum kommst du mit Furcht um die Ecke, mit Gottesfurcht um die Ecke? Erst predigst du Petrus über Gehorsam und jetzt kommst du mit Gottesfurcht. Ich sag dir eins, wenn du eine geistlose Gemeinde lehrpredigen möchtest, dann predige über Gehorsam und Gottesfurcht und die Leute laufen weg. Weil genau das wollen wir, wenn wir Gott nicht kennen, nicht hören. Wir wollen es nicht hören. Aber für Kinder Gottes ist es das Lebenselixier. Gott zu fürchten, zu respektieren und zu ehren, ist laut der Bibel der Beginn der Weisheit. Der Beginn der Weisheit ist, Gott zu fürchten. Ihn also nicht, was unter einigen Mode geworden ist, wie ein Kumpeltyp zu degradieren. Jesus ist mein Homeboy und wir sind maximal auf Augenhöhe. Das ist nicht die biblische Art und Weise, Gott zu begegnen. Natürlich ist er unser Freund, aber er ist auch unser Herr. Deswegen fürchten wir ihn, wir respektieren ihn, wir ehren ihn. Und das ist der Beginn der Weisheit. Und Weisheit, Freunde, Weisheit ist nicht die Fähigkeit, philosophisch zu denken, theoretisch sich Dinge auszudenken, die klug klingen. Weisheit ist in der Bibel immer ein Lebensstil, der in Übereinstimmung mit Gottes Charakter einhergeht. Also wenn du mit einer weisen Person zu tun hast, aus biblischer Perspektive, dann siehst du in dieser Person, das ist eine Person, die in der Lage ist, in den Herausforderungen des Lebens gemeinsam mit Gott, nach Gottes Prinzipien und nach Gottes Weisung, das Leben zu meistern. Das ist eine weise Person. Es hat mit Lebensführung zu tun. Es hat nicht einfach mit einem theoretischen Kopfwissen zu tun. Und deswegen ist es klar, Leute, dass Petrus jetzt sagt, wenn ihr so lebt mit dem Blick nach vorne und heilig seid wie Gott, ich sag euch das allererste, was ihr berücksichtigen sollt, Gottes Wort soll euch in die Gottesfurcht bringen, weil das der Beginn von Weisheit ist, weil ihr ihn mehr respektiert und mehr achtet als eure Umgebung. Ich sag dir, wenn du es nicht tust, wenn du Gott nicht als allererstes fürchtest, du wirst jemand anderen fürchten. Du wirst Menschenfurcht haben. Und das wird dich dazu bringen, dass du den Menschen gefallen möchtest. Und deine Lebensführung wird ihren Vorstellungen gleichen, was sie für richtig, wichtig und richtig halten. Deswegen ist es notwendig, als Christ von der Gottesfurcht erfüllt zu sein. Weil selbst wenn die ganze Welt sich gegen mich auflehnt und gegen die biblischen Prinzipien, ich fürchte jemanden anderen mehr. Das Urteil der Menschen wird mir egal sein. Und ich werde so leben, wie es dem Herrn gefällt und nicht, wie es meinen Mitmenschen gefällt. Denn die werden mich am Ende nicht erlösen. Die werden mich nicht retten. Menschen können nicht helfen. Aber der Herr kann uns erretten auf ewig. Deswegen macht es Sinn zu sagen, Herr, dein Urteil. Ich zitter davor. Ich bin erfüllt davon. Das soll mich prägen. Ich habe Ehrfurcht vor dir. Du bist respektabel. Du bist absolut ehrenswert. Gottes Furcht führt zu Heiligung. Gottes Furcht führt zu Heiligung. Und wenn du keinen heiligen Respekt vor dem heiligen Vater hast, dann sage ich dir, erwarte nicht, dass der Herr deine Lebensführung segnen wird. Erwarte nicht, dass er auf dein Gebet Acht gibt. Warum sage ich das so krass? In 1. Petrus 3, Vers 7 fordert Petrus die Männer auf, mit ihren Frauen rücksichtsvoll und achtungsvoll zu leben. Wo sind die Ehemänner? Ich brauche eure Hände. Einige sind noch unentschlossen, ob sie jetzt ihre Hand heben sollen. Petrus in dem gleichen Brief sagt, liebe Männer, ihr sollt mit Respekt und mit Achtung euren Frauen begegnen. Denn wenn ihr das nicht tut, dann werden eure Gebete verhindert. Also wenn Gottes Furcht dich nicht in eine weise, heilige Lebensführung bringt, dann kannst du beten noch und nöcher. Und wenn du mit deiner Frau falsch und schlecht umgehst, sag, ha, wenn ihr so handelt, dann werden eure Gebete verhindert. Ich weiß nicht, wie du tickst, ja, aber wenn ich bete, wünsche ich mir, dass nichts im Wege steht. Und wir brauchen Gottes Furcht. Wir brauchen Gottes Furcht. Übrigens gilt das auch in gewisser Art und Weise für die Ehefrau. Eine kleine Salbe für die Männer, die hier in der Reihe sitzen. Unsere tiefe Gottesfurcht zum Vater hat ihren Grund, aber nicht in einem militärischen Kommando, das ich euch gebe. Fürchtet gefälligst Gott. Und dann fürchte ich ihn. Gottesfurcht speist sich nicht, was man vielleicht denken könnte, aus einer angstmachenden Predigt. Du sollst Gott fürchten. Aufgepasst. Und dann fürchtest du Gott? Nee, so funktioniert es nicht. Als Petrus sagt, fürchtet den Herrn, sagt er uns auch, warum? Wir lesen Vers 18 bis 21. Also warum sollen wir fürchten? Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart worden um euretwillen. Um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, sodass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Wenn wir Gott fürchten, heißt es, dass wir nichts tun, wenn was ihm missfällt, was ihn verletzt, was ihn betrübt, was ihn erzürnt oder er enttäuscht. Aber warum tun wir das? Weil Gott uns seine liebevolle Zuneigung gezeigt und bewiesen hat, als er Jesus um euretwillen, heißt es in diesem Text, um euretwillen stellvertretend hinrichten ließ, damit wir frei von Sünde hoffnungsvoll diesem lebendigen und liebenden Gott begegnen können. Gottes Furcht ist für Petrus gespeist aus der Liebe Gottes, die er im Kreuz gezeigt hat der ganzen Welt. Versteht ihr? Menschliche Furcht funktioniert oft anders. Wenn du Furcht vor deinem Chef hast, einige Chefs haben es dann so drauf, die Mitarbeiter einzuschüchtern, dass Mitarbeiter Respekt haben, wenn sie im Raum sind. Aber ich sag dir eins, wenn das die Art und Weise ist, meinetwegen von Vorgesetzten, und du bist vielleicht angestellt in einem Betrieb, dann weißt du, was passiert, wenn dieser Vorgesetzte den Raum verlässt. Alle ledern über ihn ab, haben so einen Hals auf ihn, hassen ihn sogar womöglich und sie versuchen mit aller Kraft nicht das zu tun, was er möchte. Wenn er in den Raum betritt, dann salutieren alle, weil sie aus Angst heraus ihn fürchten. Aber meine Lieben, bei Gott ist es ganz anders. Er kommt uns mit Liebe entgegen, zeigt seine Liebe in Jesus Christus am Kreuz. Und deswegen, wenn auch der Herr den Raum verlässt, ist unsere Liebe so stark zu unserem Herrn, dass wir sagen, auch wenn du gerade nicht hier bist, wenn du abwesend, in Anführungszeichen, versteht, wie ich das meine, auch wenn du abwesend bist, schlagen unsere Herzen dennoch für dich und wir wollen alles investieren, um dir nachzufolgen und dir zu gefallen und dir nicht zu missfallen. Und das ist ein kapitaler Unterschied, ob ich aus Angst heraus Menschen in Furcht setze oder aus einer Liebe, die so groß ist, eine Liebe, die so groß ist, dass sie sogar mich zum Fürchten bringt. Das sind eigentlich völlig paradoxe Elemente. Aber wir lieben Gott so sehr, dass wir sogar ehrfürchtig vor ihm sind, weil die Liebe so übermenschlich ist. Gottes Wort erweckt in uns aufrichtige Gottesfurcht. Ich komme zum Schluss. Das unvergängliche, lebendige und bleibende Wort Gottes hat nicht nur einen Effekt auf unsere Gottesbeziehung, sondern auch auf die Beziehung zu uns Menschen. Und jetzt merkt ihr vielleicht, dass Petrus versteckt in seinem Text eigentlich das goldene Gebot, nein, nicht das goldene Gebot, sondern das zweifache Doppelgebot, installiert hat. Was ist das größte Gebot? Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist auch hier drin. Ihr sollt gehorsam, im heiligen Gehorsam leben. Ihr sollt Gott fürchten und jetzt euren Nächsten lieben. Vers 22. Der Wind hier ist ein bisschen mein Feind. Jetzt was aus 2. Petrus vorgelesen, so Vers 22. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Brüderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Noch einmal. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Brüderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Gottes Wort hat eine bleibende und sich ausbreitende Wirkung. Das haben wir am Anfang gelernt und auch hoffentlich noch im Kopf. Das betrifft auch unsere Bruderliebe, also unsere Nächstenliebe, die Liebe zu unseren Geschwistern. Diese Liebe ist nicht nur einmalig, ihr habt das einmal getan, sondern es soll jetzt auch anhaltend sein. Eine anhaltende Bruderliebe. Und dafür brauchen wir das Wort Gottes, was uns immer wieder die Liebe Gottes einflößt und wir diese Liebe dann weitergeben an unseren Nächsten. Das heißt, dass unsere Liebe anhaltend sein soll. Eine alte Bibelübersetzung schreibt, dass unsere Liebe inbrünstig sein soll. Ich liebe alte Begriffe. Die jünger sind als ich, wissen wir gar nicht, was inbrünstig ist. Unsere Liebe soll inbrünstig sein. Ich liebe diese Formulierung. Wie sieht das aus? Dieses Wort des anhaltenden, inbrünstigen, gibt es noch 2 andere Male im Neuen Testament. Die haben es in sich. Du solltest jetzt gut überlegen, ob du weiter zuhörst. Das ist herausfordernd, was jetzt kommt. Weil sie beschreiben, was Petrus will, wenn wir lieben. In Apostelgeschichte 2, Vers 5 lesen wir über Petrus, dass er im Gefängnis ist. Apostelgeschichte 2, Vers 5. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Es geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Und diese Gebetszeit hat sich massiv unterschieden von unseren Gebetszeiten, die wir landläufig so abhalten. Petrus war mehrere Tage im Gefängnis. Und das, was mit ihrem Bruder passiert, das hat eine Auswirkung gehabt auf die Gemeinde, dass sie in eine Gebetszeit gegangen ist, die mehrere Tage dauerte, nonstop. Und sie litten mit Petrus. Sie haben sich mit seinem Leiden verbunden. Und sie haben so kontinuierlich gebetet, dass als Petrus befreit wurde und in der Nacht an ihre Tür klopfte, dass er sie betend vorgefunden hat. Hier geht es nicht einfach nur, wer mag jetzt mal drei Gebete sprechen, fertig. Sondern das ist eine Vereinbarung, sagen, wir sind Gemeinde. Leute, Gemeinde ist notwendig und sieht so aus. Wir sind Gemeinde und wir halten zueinander. Wir gehören einander. Und wenn du leidest, dann leide ich mit. Wenn du leidest wie ein Hund, leide ich mit wie ein Hund. Ich lasse dich da nicht im Gefängnis alleine, sondern mit meinen Geschwistern werden wir anhaltend mitleiden und mitbeten. Deine Situation zu unserer Situation machen und somit auch Liebe üben. Und das ist spannend, dass dieses Wort so selten im Neuen Testament aufkommt und ausgerechnet in der Apostelgeschichte 12 aufkommt, wo Petrus das erlebt, wie er anhaltend geliebt wird. Versteht ihr? Noch nicht. So sieht anhaltende Liebe aus. Und wie kam das? Wie kam das, dass Christen in Apostelgeschichte 12 so anhaltend geliebt haben? Freunde, nicht weil sie einen Appell gehört haben, sondern das Evangelium erweckte in ihnen diese Nächstenliebe. Und das ist die letzte Stelle, wo es um dieses Anhaltende geht. Hört mal. Lukas 22, 44. Und als Jesus in Angst war, betete er heftiger, anhaltend, inbrünstig. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Als Jesus im Garten Gethsemane betete, bevor er ans Kreuz gegangen ist, für unsere Schuld, hat er zu seinem Vater geschrien und gebetet. Und er hat inbrünstig gebetet, so sehr, dass sein Schweiß zu Blut wurde. Es gibt wissenschaftliche Berichte, dass Menschen unter sehr, sehr hohen Stresssituationen genau das erlebt haben, dass ihr Schweiß sich zu Blut formt und tatsächlich Blut geschwitzt werden kann, wenn die Gefahr so groß ist und der Tod direkt vor der Tür steht. Und das erlebt Jesus, obwohl um ihn herum alles ruhig ist. Aber er ist hier gerade mit unserer Sünde konfrontiert und dass er die Last der Welt tragen wird. Und er fängt an, inbrünstig zu beten. Er leidet hier mit. Das bedeutet, hey, wenn Gottes Wort uns zur Liebe aufruft, so wie damals, das ist nicht einfach nur ein Handshake, na, alles gut. Du kannst eigentlich nur Ja sagen. Es ist eine Vereinbarung, dass wir miteinander leiden, füreinander leiden, dass wir umeinander wissen und dass wir uns aus ganzem Herzen lieben. Und das bedeutet auch, dass wir miteinander leiden, dass wir uns die Anliegen, die wir haben, zu eigen machen und uns damit vereinen vor Gott. Aber nicht, weil wir einen Appell gehört haben, sondern weil wir in Jesus selber im Evangelium davon lesen, wie er inbrünstig gebetet hat. Und das hatte Auswirkungen auf das Gebetsleben der Christen im Neuen Testament. Gottes Wort erweckt in uns inbrünstige Nächstenliebe. Darum gilt, damit schließe ich. Wir sind eine Gemeinde, die sich Gottes Wort dem Evangelium verschreibt, es verkündet und anwendet. Das Evangelium markiert nicht nur den Eintritt in ein neues Leben mit Gott. Das Evangelium ist darüber hinaus die treibende, motivierende, bestimmende und sich auswirkende Kraft in unserem Gehorsam, in unserer Gottesfurcht und in unserer Nächstenliebe. Amen. Amen.